Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein. Es ist noch ein typischer Star Wars Cold Open. Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu Folge 14 von Stadia Stuff. Ich bin Philipp und wenn euch der Krempel hier gefällt, dann abonniert sehr gerne den Kanal, drückt die Glocke. Wenn ihr das Ganze lieber als Audio-Feed haben wollt, dann abonniert auch gerne die Podcast-Version in einem Podcatcher eurer Wahl. Und helft mir gerne ein bisschen mit der Reichweite, indem ihr auch die Videos teilt und anderen von meinem Krempel hier erzählt. Das würde mich sehr freuen und ja, das reicht mir heute an Vorgeplänkel und wir springen mal so direkt in so eine kleine Erklärung. Nämlich normalerweise käme jetzt hier das Spiel der Woche. Ich hatte ja angekündigt, ich experimentiere da ein bisschen mit rum mit dem Format und diese Woche gibt es das nicht. Demnächst soll ein Legend of Keepers richtiges Review-Video dazu kommen. Da hatte ich einen Review-Key bekommen. Das dauert aber noch ein bisschen, weil ich muss das Spiel ja erst durchspielen. Ich habe es auch erst am Release-Tag gekriegt und ich hoffe, dass es entweder nächste oder übernächste Woche dann fertig ist als Review. Und deswegen gibt es diese Woche jetzt kein Spiel der Woche. Und Stand jetzt ist das auch die wahrscheinliche Variante, wie das in Zukunft sein wird. Jede Woche ein neues Spiel vorzustellen, ist langsam ein bisschen sehr stressig. Und ja, ich will es jetzt hier nicht zu weit ausführen. Ich glaube, ich mache nächste Woche mal so ein kurzes Erklärungsvideo, was dann nochmal extra hochgeladen wird und wen das interessiert, warum, wieso, weshalb sich jetzt hier ein bisschen was verändert am Format, der kann sich das angucken und dann staut das jetzt hier nicht so viel auf. Denn wir haben auch abgesehen von diesem ganzen Orga-Kram, den ich dann wie gesagt im Extra-Video behandle, diese Woche eine ganze Menge News, über die wir quatschen können. Und das machen wir heute einfach. Und wir fangen an, wie im Cold Open schon angekündigt, effektiv mit Star Wars. Da gab es nämlich am 4. Mai, dem inoffiziellen Star Wars Day, wer das noch nicht gerafft hat, den Gag, May the 4th be with you. Wer es jetzt immer noch nicht verstanden hat, der interessiert sich für Star Wars wahrscheinlich einen Scheiß und kann gerne in der Timeline unten skippen. Und ja, zum 4. Mai, das war ein Dienstag, gab es ein viertes angekündigtes Pro-Game für Stadia und passend dazu ist es jetzt Star Wars Jedi Fallen Order geworden. Und das finde ich persönlich einen ziemlich nicen Move. Ich hätte ehrlich gesagt, wie ich glaube viele andere auch, eher mit Ark gerechnet. Ich hatte auch gar nicht auf dem Schirm, dass der Dienstag der 4. Mai ist. Hab deswegen so diese Assoziation überhaupt nicht gezogen. Und auf Ark wird ja von vielen Spielern schon lange gewartet und es ist bekannt, dass es, wenn es erscheint, ein Pro-Game sein soll. Und ich habe auch gemerkt, dass so in der Twitter-Bubble viele angepisst waren, dass es nicht Ark ist, auch wenn sie Star Wars für ein gutes Spiel halten. Für mich persönlich ist das nicht so. Ich finde Star Wars wesentlich geiler, denn Ark geht mir persönlich ziemlich am Arsch vorbei, weil ich mich für Survival-Games nicht interessiere. Deswegen ist das viel eher nach meinem Geschmack ein Singleplayer-Spiel, wo man kein Survival-Kram hat. Das ist für mich schon mal tausendmal besser. Und ich kann mich noch daran erinnern, als der Stadia-Port rauskam, hatte ich es mal kurz gekauft und hatte da auch mal so ein First-Look-Video zu gestreamt. Und ich habe es danach, ehrlich gesagt, einfach wieder zurückgegeben, denn mir war in dem Moment der Vollpreis ein bisschen zu teuer. Und ich hatte, ehrlich gesagt, eher vor, da schon mal dann xCloud und den Game Pass auszuprobieren, wo das dann wegen EA Play auch gratis mit drin wäre, beziehungsweise im Abo mit drin wäre. Habe ich dann nicht gemacht, aber das war so meine Rechtfertigung, warum ich das Spiel wieder zurückgebe. Und es ist immer noch auf meinem Pile of Shame und ich hatte da Bock drauf und deswegen ist es ziemlich geil, dass es jetzt ein Pro-Game ist, denn jetzt wird mir die Entscheidung abgenommen, wann ich es mir dann mal kaufe. Prinzipiell ist das Spiel, finde ich, wirklich ein ziemlich nices Ding. Das ist gerade mal 1,5 Jahre alt. Das ist, finde ich, für so ein Spiel, was in ein Abo reinrotiert, noch recht jung, gerade wenn es ein AAA-Titel ist. Und das hat, glaube ich, zu Recht richtig gute Bewertungen bekommen. Es spielte sich so, als ich das angespielt habe, wie so ein bisschen wie so eine Art Sekiro Light. Also so ein bisschen, als wäre die Zielgruppe breiter gefasst worden, weil es ist halt ein Star Wars-Spiel, das muss ja tendenziell so ziemlich jedem Gamer gefallen können und auch für jeden machbar sein, während Sekiro durch seinen Schwierigkeitsgrad, glaube ich, gerade bei sehr casualigen Spielern eher dafür sorgt, dass es vielleicht ein bisschen ein Tacken zu schwierig ist an vielen Stellen und man das Spiel dann halt aufgibt. Das soll einem da jetzt nicht passieren, aber der Kampfstil erinnerte mich schon sehr dran. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Und ich freue mich darauf, das Spiel jetzt zu zocken. Und ist für mich auf jeden Fall das Pro-Game, was mich jetzt im Mai am meisten reizt von allen, die rausgekommen sind. Und generell finde ich, dass das Pro-Line-Up gerade in den letzten Monaten eine ziemlich gute Mischung aus ja ein bisschen älteren AAA-Titeln hatte, also auch Resident Evil 7, das ist jetzt bald 4 Jahre alt, ist aber ein ziemliches Brett gewesen, sowohl von der Qualität her als auch vom Budget her, und das finde ich ist dann immer cool, wenn man solche Spiele in das Pro-Abo kriegt, aber auch genug schöne Indies, die mit reinkamen. Und ich muss sagen, generell gefällt mir aktuell die Mischung an Spielen, die ins Pro-Line-Up kommen, richtig gut und ist für mich auch ehrlich gesagt der einzige Grund, weshalb ich Pro abonniert habe, denn ich habe weder 5.1 Soundsysteme irgendwo, noch habe ich einen 4K-Bildschirm irgendwo in meiner Wohnung und ich habe das Pro-Abo tatsächlich ausschließlich für die Games und aktuell muss ich sagen, bin ich damit ganz zufrieden. Und da würde mich mal interessieren, habt ihr Star Wars schon gespielt oder habt ihr das noch vor? Und wenn ja, nein, vielleicht, wie ihr das als Pro-Game findet oder ob ihr euch auch wie andere eher Ark gewünscht hättet. Bei mir ist es ganz klar, ich freue mich, dass es Star Wars geworden ist. Und das soll es dann dafür gewesen sein, denn wir haben auch noch 2 andere Themen, die wir heute besprechen wollen. Und davon ist das nächste, dass der Head of Product John Justice Google verlassen hat. Und was bedeutet das jetzt eigentlich? Also es ist, wie gesagt, bisher nur bekannt gegeben worden, dass er Google verlassen hat. Ein Nachfolger ist bislang nicht bekannt gegeben worden. Und selbstverständlich gab es dann wieder diese Doomsday-Meldungen. Stadia ist tot, alles geht den Bach runter, keine Sau benutzt mehr Stadia. Und das ist natürlich Quatsch, nur weil ein Manager eine Firma verlassen hat, ist deswegen nicht das Produkt tot. Was allerdings stimmt, ist, dass er als Head of Product am ehesten, glaube ich, als Produktmanager vergleichbar ist von den, ja, im Grunde deutschen Wörtern, auch wenn Manager da jetzt auch nicht so weit weg ist vom Entlehnten. Egal. Jedenfalls als Produktmanager gehörte er zu den wichtigsten der leitenden Manager von Stadia, denn er war effektiv derjenige, über dessen Schreibtisch am Ende alles einmal laufen musste, weil er im Grunde so diese übergeordnete Instanz ist, die die verschiedenen Abteilungen von Stadia zusammenführt. Das heißt, er ist unter anderem zumindest mit seinem Namen und seiner Position verantwortlich. Was genau er jetzt gemacht hat, kann man von außen natürlich nicht sagen. Aber anhand seiner Funktion ist er zumindest schon mal dafür verantwortlich, wie zum Beispiel die Marketingstrategie aussieht, wie die Markteinführung ablief, welche Features in der Entwicklung priorisiert werden sollen. Und auch die Premiere Edition als Hardware-Bundle liegt eigentlich auch mit in seiner Verantwortung. Also im Grunde so alles, was Stadia macht, musste dann quasi von ihm mitbearbeitet werden beziehungsweise delegiert werden, wie welche Abteilung was machen soll. Und wenn so ein Manager beziehungsweise so eine Führungsfigur eines Produktes geht, dann ist das einerseits auf dem Papier natürlich ein herber Schlag für die für Stadia als Plattform an sich, denn er ist ja effektiv einer der Hauptverantwortlichen gewesen, der dann vor den nächsthöheren Management-Ebene bei Google dann Rede und Antwort stehen musste für alles. Das ist natürlich ein herber Schlag für die Plattform, wenn der geht. Auf der anderen Seite heißt das, wenn er als Chef für alles Mögliche verantwortlich ist, ist er damit auch verantwortlich für den absolut beschissenen Launch, den ich wirklich, so sehr ich die Plattform mag, es mir nicht einfällt, irgendeine Rechtfertigung oder eine Entschuldigung gegen Hater-Videos und sowas, die es gab, zu finden, denn der war wirklich auch als jemand, der die Plattform mag, einfach nur beschissen schlecht. Dafür ist er mitverantwortlich, dafür, dass vorab Features versprochen wurden, die entweder gar nicht kamen oder jetzt erst so langsam ein Jahr später reingetröpfelt sind, ohne dass das bei der Ankündigung klar war, dass die überhaupt nicht zum Start da sind. Dann ist er mit dafür verantwortlich gewesen, dass man sich am Anfang auf diese Zahlen, dieses 4K60, schaut euch unsere geilen Teraflops an, dass man sich darauf versteift hatte. Das hat er dann auch mit zu verantworten in seiner Position. Genauso wie, dass das Marketing ziemlich undurchsichtig ist, nicht besonders konsistent von den Strategien läuft, dass da immer wieder hin und her probiert wurde, aber nichts irgendwie so richtig erkennbar war als klare Positionierung, so wollen wir die Plattform aufstellen. Und auch, dass die Kommunikation mit den Spielern oftmals und sehr schwach war, dass einige Sachen als Shadow Drop kamen, dann gab es die Ansage, okay, wir machen das und das, dann ist das ohne Ankündigung einfach brachliegen lassen worden und dann gab es auch wieder Ansagen, okay, ja, wir haben gesagt, wir kündigen nichts mehr vorher ab an, aber freut euch schon mal auf nächste Woche, da kommt noch was. Genauso wie jetzt, was ich persönlich besser finde, dass sie jetzt angezeigt haben, was an der UI sich noch ändern soll, dass sie schon mal vorab Bild gegeben haben, was sie machen wollen. Aber auch das widerspricht der öffentlichen Ankündigung, sowas nicht mehr zu machen. Also, dass das einfach super inkonsistent ist. Und ja, damit liegt es auch ein bisschen in seinem Verantwortungsbereich, dass Stadia von vielen Spielern und Spielerinnen, genauso wie von Gaming-Medien, immer noch nicht als legitime bzw. auch als eine potenziell vollwertige alternative Spiele konsumieren wahrgenommen wird. Das wäre natürlich vor allem von der Marketingabteilung notwendig, das so zu machen, weil das ist, denke ich, hauptsächlich das Problem. Kommunikation und Marketing, wie das bei vielen Google-Produkten der Fall ist. Und auch, dass Stadia anscheinend ja nicht die Nutzungszahlen aufweist, die Google gerne hätte und die Google sich erwartet hat, sondern dass man da den Erwartungen noch hinterherhinkt. Auch das liegt effektiv dann halt alles an, beziehungsweise liegt nicht alles an einer Person, das tut es nie, aber es klebt dann halt alles so an diesem Produktmanager, der quasi so diese Aufsichtsperson ist, bevor es dann zur Ebene nach oben geht, wo Google-Manager sitzen, die sich dann erklären lassen, wie es denn mit Stadia so läuft. Und es ist von außen auch einfach nicht möglich, beziehungsweise nicht seriös zu sagen, ob John Justice jetzt den Einfluss hatte, diese Fehler, die alle passiert sind, zu verhindern. Ob er vielleicht das Beste aus den Gegebenheiten gemacht hat, die Google angeboten hat. Oder ob es mit wem anderes dann halt vielleicht noch viel schlimmer geworden wäre. Oder wie viel John Justice anzulasten ist an diesen negativen Entwicklungen bei Stadia. Das lässt sich von außen gerade nicht von einem Typen hier in seinem kleinen Kabuff seriös sagen. Das werden wahrscheinlich nicht mal seriös irgendwelche Leute, die sich mit Analysen und also mit so Marktanalysen und mit Google an sich besonders gut auseinandersetzen und das beobachten, ganz seriös sagen können, wie viel da jetzt an ihm lag und was er vielleicht noch verbessert hat, denn gerade so diese Kommunikation und das Marketing ist ja eigentlich auch ein generelles Problem bei allen möglichen Google-Produkten. Kann also auch sein, dass das zum Beispiel schon eine Ebene höher anfängt und er da gar nicht so den großen Einfluss drauf hatte. Aber das ist am Ende auch gar nicht so wichtig, denn es ist da dann ähnlich wie in der Politik, dass es alles passiert, während er von seiner Position her dafür verantwortlich war. Also bleibt das halt auch ein bisschen an ihm kleben. Und insofern ist dann die Frage legitim, ist es für Stadia wirklich so schlimm, wenn dieser Manager jetzt geht und durch einen anderen oder eine andere ersetzt wird? Und wie gesagt, seriös zu beantworten ist das nicht. Da muss man abwarten, was passiert, wenn jemand Neues da ist, wie sich das entwickelt. Aber in dem Sinne wäre auch eine Spekulation von mir jetzt genauso legitim, wie jetzt so die Aussage John Justice geht, das ist schlecht für Stadia, wie man das jetzt häufiger in irgendwelchen News-Outlets lesen konnte. Ich finde, angesichts dem Track-Record, den Stadia bisher hat, ist es auch genauso legitim, die Spekulation aufzustellen, einfach weil man es nicht genau weiß, wer, wieso, weshalb jetzt gegangen ist, dass er mit seinem Weggang jetzt eventuell auch einem Rauswurf zuvorkam, denn Google scheint offensichtlich ja nicht wirklich zufrieden zu sein, wie Stadia gestartet ist, sondern er hat sich da mehr erhofft und ein schnelleres Wachstum und einen schnelleren Erfolg gewünscht. Und dadurch, dass John Justice jetzt geht und beziehungsweise nur verkündet wurde, dass er gegangen ist, kann er seinen Marktwert als Manager ein bisschen halten, weil er nicht gefeuert wurde, nicht offiziell. Das hätte seinen Marktwert wahrscheinlich beschädigt und Google kann trotzdem eine neue Person als Head of Product installieren. Das wäre dann quasi so diese gesichtswahrende Lösung, wäre eine Variante gewesen. Letztendlich muss man jetzt einfach mal abwarten, ob sich das jetzt mit einem neuen Head of Product für uns Nutzerinnen und Nutzer eigentlich überhaupt relevant großartig was ändert. Und wenn ja, in welcher Form? Es kann auch sein, dass mit dem neuen Manager, weil das so eine grundadministrative Aufgabe ist, wie Google sich das aufbaut, auch einfach alles so bleibt, wie es bisher ist. Mal gucken. Ist auf jeden Fall, finde ich, interessant, wenn man die Plattform ein bisschen enger verfolgt, da drauf zu schauen, wie sich das jetzt ändert und wie sich das entwickelt. Aber ich finde nicht, dass es irgendwie einen Anlass dafür gibt, jetzt so in Doomsday-Stimmung auszubrechen, weil es ist jetzt ein Manager gegangen, der zwar wichtig war für Stadia, der aber halt auf dem Papier auch für vieles verantwortlich war, was schlecht gelaufen ist bei Stadia. Und deswegen wir aktuell als Nutzer ein bisschen vor der Blackbox stehen, ohne dass wir wissen können, ob das jetzt schlecht war oder vielleicht auch was ganz Gutes. Das muss dann erst die Zeit zeigen, wie denn die Nachfolgerin oder der Nachfolger Stadia jetzt übernimmt als Produktmanager. Und dann können wir uns immer noch entscheiden, ob wir in Panik ausbrechen oder nicht. Ja, das war dazu. Und als letztes wollte ich heute noch mit noch über Stadia und Fortnite mit euch quatschen, denn auch das ging ein bisschen durch die Bubble und ist oft ein bisschen verkürzt dargestellt worden, auch wieder von verschiedenen Tech-Seiten und auch Gaming-Magazinen. Und das ist immer ein bisschen schwierig, weil es gibt generell wenig Artikel zu Stadia und meistens sind es dann eher die negativen Sachen oder die halt sehr verkürzt sind. Und das ist jetzt als jemand, der sich halt sehr auf diese Plattform in seinem Content spezialisiert hat, immer ein bisschen frustrierend, weil man sich denkt, googeln die Leute nicht richtig oder ist ihnen das egal? Und ich kann es ein Stück weit verstehen. Das läuft im Grunde so ab. Zum einen, die brauchen Klicks und Stadia hat eine sehr kleine Nutzerplattform. Stadia ist nicht unbedingt das Thema, was, denke ich, viele Klicks generiert. Das heißt, am ehesten generiert man dann noch Klicks, wenn man halt was nicht ganz ignorieren kann, wenn es was Negatives ist. Das liest sich irgendwie einfach gerne, lieber als jetzt irgendwie was Schönes, was Positives. Das ist, ich weiß nicht, ob das so ein Grundbedürfnis bei Menschen ist, sich eher so der Apokalypse hinzugeben, aber jedenfalls ist das so. Und zum anderen sind die Stadia-Meldungen meistens nur kurze News-Meldungen, zumindest wenn es die großen Nachrichtenseiten sind, und ansonsten sind das halt auch nur Blogs von Leuten, die das so machen wie ich, die das halt als Hobby so nebenbei irgendwie so ein bisschen zusammenschreiben, und wenn die dann ein breites Themenfeld machen, dann recherchieren die halt oftmals auch nicht besonders sauber, weil es halt ein Hobby ist und die Leute nicht in dem Sinne als Journalisten arbeiten. Das Problem ist eher, dass man das von außen nicht immer gut unterscheiden kann. Gerade in der Gaming-Berichterstattung ist das ein ziemlich verwobenes Feld zwischen Influencern, Leuten, die einfach so wie ich jetzt ihre Meinung raussagen, und Leuten, die tatsächlich so ein bisschen Berichterstattungsanspruch haben und ein bisschen was recherchieren und auch teilweise journalistisch arbeiten. Das ist sehr, sehr vermengt in der Gaming-Berichterstattung, was, glaube ich, ein bisschen problematisch ist. Und ja, dazu kommt, dass solche kleinen Meldungen oftmals bei solchen Seiten sehr, sehr schnell und in hoher Taktzahl abgefeuert werden müssen. Und da kommt dann halt auch wieder dieses, es ist meistens nicht richtig journalistisch ausgebildet, zumindest in vielen Fällen nicht. Das heißt, das ist auch nur ganz schnell oberflächlich gegoogelt oder eine Pressemitteilung durchgegangen. Und da schleichen sich dann halt sehr viele Fehlerchen ein, weil es halt Themen sind, über die man nicht so richtig Bescheid weiß und auch nicht die Zeit hat, sich reinzuarbeiten. Was nicht heißt, dass ich das unbedingt gut finde, dass so viele dieser Meldungen fehlerhaft sind oder zu stark verkürzt sind. Aber ich kann ein bisschen verstehen, woher das kommt. Aber deswegen wollte ich da jetzt über Fortnite und Stadia mal ein bisschen ausholen, denn ich habe hier die Zeit und auch die, im Gegensatz zu, was weiß ich, irgendeiner Gaming-Seite, die hier so, mach mal zwei Sätze, dann haben wir das abgehakt, schreiben müssen. Und deswegen, es ging ein bisschen durch die Bubble, und es geht effektiv darum, dass Epic Google angeboten haben soll, Fortnite zu Stadia zu portieren unter bestimmten Bedingungen, und dafür hole ich mir ein bisschen weiter aus. Vorher trinke ich noch einen Schluck.
Einen Moment.
So. Also, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Aktuell gibt es einen Rechtsstreit zwischen Epic und gegen Apple und Google. Denn sowohl für den iOS App Store als auch für Androids Play Store fallen 30% Gebühren für App- und In-App-Käufe an in dem Store. Und da Fortnite aber mit seinen In-Game-Purchases richtig Geld scheißt, waren das ziemlich hohe Summen, die da Google und Apple bekommen haben. Und das war Epic ein bisschen zu viel. Und deswegen haben sie gegen die Nutzungsbedingungen der Stores verstoßen und um die Gebühren herumgearbeitet und sind dafür aus diesen Stores rausgeflogen. Und dagegen klagt jetzt Epic gegen diese marktbeherrschende Stellung der beiden, denn zumindest bei iOS ist auch das Sideloaden von einer App, ich glaube, fast unmöglich. Ich kenne mich da nicht ganz so gut aus, aber es ist auf jeden Fall wesentlich komplizierter als bei Android. Und im Zuge dessen sind jetzt in diesem Rechtsstreit Dokumente veröffentlicht worden, und dieses Angebot, Fortnite zu Stadia zu portieren, gab es tatsächlich. Allerdings hat es die Bedingungen halt richtig in sich, denn für diesen Stadia-Port wurde verlangt, dass Google auf die In-App-Gebühren verzichtet, die Fortnite im Play Store generiert hätte. Das heißt, 30% aller In-App-Käufe bei der Android-Version von Fortnite wären an Google gegangen. Auf diese Geldmenge sollte Google verzichten. Dafür kriegen sie den Stadia-Port. Und das wurde, wie man aktuell sieht, offensichtlich von Google abgelehnt. Und Google hat ja nach Medienberichten dann hohe Summen für Ports von großen Titeln bezahlt, damit sich das für die Publisher auch lohnt. Aber ich nehme mal an, so viel Geld wie Fortnite generiert, werden hier im Endeffekt die Kosten vermutlich nochmal deutlich über diesen kolportierten 10 bis 12 Millionen, die Google für einzelne AAA-Titel bezahlt hat, drüber gewesen. Und deswegen kann ich ehrlich gesagt auch ganz gut verstehen, warum man sich auf diesen Deal nicht eingelassen hat. Auch wenn Fortnite aktuell das erfolgreichste Spiel der Welt ist und mich persönlich auch wieder überhaupt nicht interessiert, weil ich da glaube ich auch einfach nicht die Zielgruppe bin und sowieso eher Singleplayer und bliblablu. Aber es ist nun mal aktuell das erfolgreichste Spiel, aber selbst dann wäre es glaube ich unklar, ob sich diese Investition von was weiß ich wie viel Millionen Dollar, die man dann effektiv bezahlt hätte, indem man auf seinen Anteil im Store verzichtet hätte, ob sich das jetzt wirklich für Google gelohnt hätte, was die Nutzerzahlen für Stadia angeht, oder halt nicht. Insofern kann ich das nachvollziehen, warum man diesen Deal nicht gemacht hat. Auch weil sich da, glaube ich, Bereiche überschneiden, wo Google sich nicht so gerne reinlegen würde, jetzt so einen Fall zu schaffen, dass man sich quasi reinpressen lässt, da besondere Rabatte zu geben, auch wenn das, glaube ich, im Fall von Netflix und so schon auf eine oder andere Art passiert. Aber das wäre hier ja nochmal anders gewesen, indem man ja quasi komplett gratis seine Store-Infrastruktur anbietet. Und ja, dementsprechend gibt es Fortnite, weil sie den Deal nicht gemacht haben, nicht für Stadia. Und auch nicht mehr im Play Store, weil es halt diesen Beef zwischen den Einzelnen gibt. Naja gut, aber das, ja, Fortnite halt. Weiß nicht genau, ob das für Stadia jetzt auch so krass wichtig wäre. Ich kann das einfach, ich bin da so raus aus dem Fortnite-Game, ich habe keine Ahnung, was da so diese realen Einflüsse sind, was das großartig gebracht hätte. Aber es ist, wie es ist. Und damit habe ich, glaube ich, allen wichtigen News, die mir diese Woche so aufgefallen sind, mal referiert. Und das wäre es für heute. Und schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr denkt, wie sich der Wechsel an der Spitze von Stadia auswirken könnte für uns. Und gebt mir auch sehr gerne Feedback über Social Media auf Instagram, auf Twitter, jeweils Cloud-Gedöns. Und damit verabschiede ich mich, sage macht's gut, tschüss und bis nächste Woche.
Cloud-Gedöns.